Willkommen zurück bei Lawpreneur. In der heutigen Folge sprechen wir endlich über ein längst überfälliges Thema. Es geht um das Thema AI. Einige stellen sich bestimmt die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis ich die erste Folge dazu produziere. Der Grund ist, dass es wahnsinnig viele Tools, Meinungen und vermeintliche Expertinnen gibt. Da ist es mir nicht leicht gefallen, mich für die richtigen Gesprächspartnerinnen zu entscheiden. Gleich eins vorweg, es wird mehrere Folgen zu diesem sehr wichtigen Thema geben. Für die heutige Folge habe ich mir einen Rechtsanwalt eingeladen, der auch ein absoluter AI- und Tech-Profi ist, Philipp Merzo. Mit Associate konzipierte er ein Tool, das die juristische Recherche für den Berufsstand revolutionieren soll. Aber was steckt da wirklich dahinter? Wird die juristische Arbeit dadurch tatsächlich effizienter und einfacher? Und wie soll man bei dem ganzen Angebot überhaupt wissen, welches Tool am besten zu einem passt? Doch bevor wir die Antworten auf diese Fragen klären, noch ein wichtiger Reminder. Am 27. November ist es endlich wieder soweit und das nächste Community-Event Law Dolce Vita findet in Wien statt. Wir haben nur mehr ein paar freie Plätze, also melde dich noch schnell an. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, lieber Philipp, oder vielen besser Dank. Gesagt, der Elvis Presley, der Rechtsanwaltsszene.
Das ist mir besonders wichtig.
Ja. Genau. Ist es das?
Ja.
Ich habe mich da schon oft gefragt, ist das die Inspiration für deine Haare?
Ja, also so 1 bis 2 Stunden in der Früh werden da schon
wirklich
abgewartet. Ich wach so
aber
auf.
Es sieht so aus. Auf. Es sieht so aus, als würdest du sehr viel Zeit investieren, aber ich finde es extrem cool. Muss gesagt sein. Ja, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich bin richtig gespannt, was du uns heute erzählst, weil du bist ja kein normaler Rechtsanwalt, würde ich jetzt sagen. Ja, willst du vielleicht mal ganz kurz etwas über dich erzählen, über deine Rechtsanwaltschaft und über das, was du sonst so treibst?
Ja, gerne. Ich bin Anwalt und Partner der Kanzlei GSV, also Gramer, Schöger, Wondrak, Rechtsanwälte, und habe gemeinsam mit der Kanzlei vor 1,5 Jahren die Associate Flex Co. gegründet, die einen Karriereassistenten für Juristinnen und Juristen betreibt. Und mache das jetzt überwiegend. Also ich bin nach wie vor als Anwalt auch tätig, komme aus der Litigation, war davor auch bei der Finanzprokuratur, habe noch ein paar Verfahren, die ich führe, arbeite aber hauptsächlich an dem Associate-Projekt.
Cool. Wie kommt man auf die Idee? Oder wer hatte überhaupt die Idee? War das deine Idee?
Ja, es war meine Idee. Also ich wollte das schon sehr lange machen. Auch die anderen Partner, also insbesondere der Philipp Wondrak, wollte auch lange schon sowas in die Richtung machen. Lange noch bevor ChatGPT alles umgekrempelt hat. Mhm. Ich interessiere mich schon seit vielen Jahren für Machine Learning und mich da auch selbst fortgebildet und viel gemacht in dem Bereich und auch selber programmiert. Also viele Jahre, bevor eben der Hype dann auch entstanden ist. Und als dann ChatGPT gekommen ist, 2022, war es dann soweit, dass ganz viele Dinge möglich wurden, die davor sehr, sehr umständlich gewesen wären. Ja, es war halt ein enormer Boost für die ganze Szene natürlich, weil man darauf sehr gut aufbauen konnte und kann, ja, auf diesen Technologien. Und weil seitdem natürlich auch die Forschung einen extremen Aufwind bekommen hat und alle darüber reden und so weiter, weiß man eh. Und dann haben wir noch einmal überlegt, ob wir jetzt was machen für den anwaltlichen und juristischen Bereich. Haben die Idee aber relativ bald verworfen, weil wir uns gedacht haben, ja, warum sollen wir das jetzt machen?
Ja.
Was zeichnet uns da jetzt besonders aus, um das wirklich erfolgsversprechend hinkriegen zu können? Und sind davon ausgegangen, dass natürlich von den großen Verlagshäusern jetzt sehr bald was kommen wird.
Mhm.
Ja, und dann haben wir gewartet, 1 Jahr, 2 Jahre, und haben dann irgendwann gesagt, gut, kommt nichts, jetzt machen wir es selbst.
Mhm.
Und so ist dann die Idee entstanden für den Associate Anfang 2024. Und wir haben mal einen Prototypen gebaut, in der Kanzlei getestet, sehr gut angekommen, mit viel Feedback
Ja,
weiterentwickelt
das ist
und
praktischer, weil ihr könnt
ja,
ja in-house testen quasi.
genau, ja. Und irgendwann haben wir dann so ein Stadium erreicht, wo wir gesagt haben, gut, wir probieren es einfach, wir investieren, wir stellen Leute ein, die das auf professionelle Beine stellen und schauen, dass wir das eben mit unserem Netzwerk, das ja relativ groß ist, auch eben Kolleginnen und Kollegen anbieten. Ja, und so ist das dann entstanden, ja.
Cool. Aber das heißt, du arbeitest jetzt kaum mehr als Rechtsanwalt
Schon
selbst.
auch,
Schon noch?
ja. Deckt natürlich auch den ganzen Legal-Bereich des Startups ab und so. Da
Ja.
gibt es ja auch sehr, sehr viele Rechtsfragen natürlich, die sich stellen, ja, wie man das alles ausgestalten muss. In vieler Hinsicht einfach neues, unbekanntes Terrain, das man da betritt, ja.
Ja.
Also vom Urheberrecht angefangen, über Datenschutzrecht, Standesrecht, Zivilrecht und Haftungsfragen, KI-Verordnung. Also
Ja.
da gibt es viel Beratungsbedarf. Und das übernehme natürlich auch ich. Aber ich bin auch sehr aktiv in der Entwicklung tätig, und ja,
Aber so
bin der Geschäftsführer der FlexCo, ja.
die klassische Mandantenarbeit, also der Kontakt mit den Mandanten und Mandantinnen, der ist jetzt schon
Der ist auf
zurückgegangen.
jeden Fall zurückgegangen, ja. Also ich habe da noch so ein paar Mandate, die ich weiter betreue, ja. Aber der ist auf jeden Fall zurückgegangen, ja.
Und bist du traurig darüber?
Nein, eigentlich zufrieden damit, ja. Ja, also ich wollte das eigentlich sehr lange machen und habe jetzt quasi das Glück, das machen zu können und das Glück, eine Kanzlei zu haben, die das ermöglicht, die dran glaubt, die da investiert. Das kostet natürlich alles viel Geld, ja. Wir haben also 6 Vollzeitmitarbeiter, die das machen, und auch noch 2 externe Softwareentwickler und natürlich auch viele Ressourcen der Kanzlei, die wir permanent abrufen, ja. Konzipientinnen und Konzipienten und Anwälte und Anwältinnen, die das natürlich testen und das Feedback geben und eingebunden sind in die Entwicklung. Und ja, also es ist natürlich großartig, so ein Commitment zu haben, und so einen Vertrauensvorschuss, ja, weil natürlich, also es ist einfach ein Startup. Ich meine, mittlerweile sind wir schon relativ weit. Ich würde schon noch sagen, in der Startup-Phase, aber recht fortgeschritten schon. Aber es ist natürlich ein riesiges Venture,
Und war es aber eigentlich ursprünglich mal immer dein Traum, Rechtsanwalt zu werden? Oder war das, hast du Jus studiert, weil es super ist, so
ich
grundsätzlich?
habe es mal
Oder
begonnen
war
zu
das mal?
studieren, eher aus Verlegenheit eigentlich, ja. Und dann hat sich ein gewisses Interesse gezeigt, das dann auch immer größer geworden ist, ja. Also das war dann eher so währenddessen, ja. Aber so wirklich den Traum von Anfang an
Der
habe
war
ich nicht
nicht
gehabt,
da.
ja.
Und wie lange hast du als Rechtsanwalt jetzt richtig gearbeitet, bevor Associate
Ja,
entstanden ist?
also als Rechtsanwalt dann tatsächlich 4 Jahre, als eingetragener Rechtsanwalt, ja, genau. Ja, ich war aber auch Uniassistent, deswegen hat das alles ein bisschen länger dann gedauert. Also ich war fast 4 Jahre Uniassistent im Gesellschaftsrecht, noch Doktorat gemacht, ja, genau.
Und dann hast du gedacht, du wirst ein Tech-Genie.
Ja, Genie würde ich nicht sagen, aber Tech hat mich immer interessiert und ich konnte halt auch dadurch, dass ich an der Uni war, einiges mitnehmen und mit einführen. Also als Beispiel, wir schauen uns halt sehr genau an, was da produziert wird von unserem Assistenten und bewerten das. Eben die Art und Weise, wie man das bewertet, das habe ich halt an der Uni gelernt, weil ich da gesessen bin und halt Klausuren korrigiert habe und halt Anspruchsgrundlagenprüfung und bepunkten und ja. Und das versuchen wir halt jetzt in Musterlösungen darzustellen und dann wirklich genau zu schauen, wie gut unsere App abschneidet. Und sobald dann neues Sprachmodell rauskommt, irgendwelche neuen Konfigurationen möglich sind, testen wir das. Und da profitiere ich halt schon davon, dass ich so rigoros an der Uni gesessen bin und eben Klausuren korrigiert habe. Ja. Jetzt korrigieren wir halt die Klausuren quasi von unserer App.
Ist für dich der Beruf Rechtsanwalt auch vielleicht unattraktiver geworden, beziehungsweise hast du vielleicht auch Ängste gehabt, dass der Beruf irgendwann nicht mehr existieren wird, weil es ja die KI gibt und weil du da so tief drinnen bist und weißt, was da alles noch kommt?
Nein, also die Ängste habe ich nicht gehabt. Ja, also ich glaube, es wird den Beruf immer oder noch sehr, sehr lange geben. Er wird sich halt nur wandeln natürlich, wie alle Berufe jetzt so in der Wissensarbeit, sage ich mal, im akademischen Bereich sich jetzt wandeln werden. Davor ist keiner gefeit. Und ja, beim Anwalt werden gewisse Tätigkeiten, zunächst einmal Routinetätigkeiten, aber immer mehr auch Recherche und eben Entwürfe und so weiter automatisiert werden können, und der Anwalt kann sich dann so auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Ja, also Angst hätte ich da jetzt nicht gehabt. Ich sehe das eher jetzt als große Chance, dass man da mitgestalten kann, weil jetzt gerade alles im Umbruch ist. Ja.
Aber glaubst du nicht, dass Anwältinnen und Anwälte, die jetzt vielleicht nicht mitziehen, also dass die zumindest gefährdet sind? Also die dir sagen, also na, das ist nichts für mich, ich bleib da, also ich habe weder Associate noch sonst irgendwas und mich interessiert das nicht. Und
ja, ich glaube, es gibt ein gewisses Risiko, ja. Also ich habe unlängst eine Podiumsdiskussion gehört von Rechtsabteilungsleitern von DAX-Unternehmen in Deutschland, ja, also wirklich von ganz großen Konzernen, die unter anderem darüber diskutiert haben, wie viel eben Rechtsberatung kosten darf. Ja. Und da war so ein bisschen der Tenor, wenn die Anwälte nicht runtergehen mit den Preisen, dann machen wir es halt selbst. Ja. Und das wird halt jetzt immer mehr möglich. Ne? Also es wird sich da was tun müssen an den Abrechnungsmodellen. Es werden die Rechtsabteilungen, glaube ich, bald nicht mehr bereit sein, jetzt für eine Due Diligence mittleren Umfangs 50.000 Euro zu zahlen, ja, wenn es halt Tools dafür gibt, die das innerhalb von Minuten mal aufbereiten, dass man nur noch drüber schauen muss und das prüfen muss. Aber natürlich, also geprüft werden muss es. Und dieser Aufwand wird bestehen, bleiben. Ja. Da gibt es jetzt auch eine Diskussion darüber, es wird, glaube ich, Verification Paradox genannt, dass man jetzt halt sehr viel Arbeit in die Prüfung von KI-generierten Texten stecken muss. Ja. Und dass das am Ende des Tages einem gar keine Arbeit erspart, aber das glaube ich halt gar nicht. Also, dass man es prüfen muss auf jeden Fall, aber dass es keine Arbeit erspart oder gar noch mehr Arbeit ist, das glaube ich absolut
nicht. Das hat dann schon was mit dem Prompting zu tun, oder?
Ja, und mit der eigenen Arbeitsweise, ja, wie man es einsetzt. Also das ist absolut das gegenteilige Feedback, das wir bekommen. Also das Feedback, das wir bekommen, ist, dass man viel effizienter und schneller zum Ziel kommt und die Ergebnisse auch noch besser werden, als wenn man es per Hand recherchiert und entwirft. Man muss halt wissen, wie man das Tool einsetzt, wofür man es einsetzt, wo man, wo der Human in the Loop sein muss. Und wenn man das richtig macht, kann man trotz oder mit der Prüfung immer noch enorm viel Zeit sparen. Ja. Und sich dann wirklich auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Und das ist für mich in der anwaltlichen Tätigkeit insbesondere das Verhandeln.
Ja.
Das kann eine KI halt nicht übernehmen. Ja. Also Verträge verhandeln und vor Gericht verhandeln und eine Strategie entwerfen und einfach verstehen, was der Mandant braucht.
Ja.
Sein Business verstehen, Risiken abwägen zu können, zu verstehen, was es bedeutet, jetzt einen potenziell 7-jährigen Prozess zu führen, was das für Ressourcen bindet, wie hoch da die Erfolgswahrscheinlichkeit ist und wie man jetzt einen Vergleich, einen potenziellen bewerten muss, und mit Einbeziehung aller Umstände. Das wird eine KI noch sehr, sehr lange nicht können, vielleicht nie, ja. Obwohl nie, glaube ich nicht, aber sehr, sehr lange nicht. Und darauf kann sich der Anwalt, die Anwältin jetzt viel mehr noch konzentrieren. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man schon an den Unis lernen muss. Das wird halt momentan noch gar nicht gemacht.
Ja. Jetzt sprichst du schon einen Punkt an. Wie siehst du dann die Zukunft von Anwärterinnen und Anwärtern?
Ja.
Weil die gerade die Arbeit kann ja jetzt, so wie ich es mir zumindest vorstelle, weitestgehend ersetzt werden, oder?
Ja, also ein Teil kann auf jeden Fall effizient quasi eingesetzt werden und zuarbeiten. Es ist, glaube ich, eine Art, also eine Frage, wie man, also inwiefern man in die nächste Generation investieren will. Und ich glaube, es ist zwingend, dass man das tut. Ja? Also ich glaube, dass das Partner von den Kanzleien sich die Frage stellen müssen, wer ihnen nachfolgen soll und was die Nachfolger können sollen und dann einfach die Entscheidung treffen sollten, da bewusst weiterhin zu investieren in die Ausbildung, was auch bedeutet, dass man, auch wenn man jetzt KI-Tools hat, trotzdem jetzt nicht weniger Leute einstellt, sondern sich halt einfach überlegt, wie es dann mit der Auslastung ist und wie man halt den Wohlstandsgewinn quasi, den man jetzt durch KI generieren kann, halt auch fair verteilt unter allen. Also ich glaube, es ist echt wichtig, dass man da in die Ausbildung weiterhin investiert, Anwärterinnen und Anwärter einstellt, die halt auch mit den Tools arbeiten. Wobei ich glaube, dass es echt wichtig ist, diese Tools gerade am Anfang jetzt nicht so als Denkersatz einzusetzen, sondern sich selber auch die Knochenarbeit noch anzutun. Ja,
weil damit man den Weg zum Ziel trotzdem.
Man muss es ja überprüfen können, ja. Und man kann es erst überprüfen, wenn man hunderte Verträge selbst geschrieben hat und tausende Recherchen selbst gemacht hat. Es ist natürlich verlockend, das jetzt
alles
einzugeben und dann halt ein bisschen noch zu prüfen auf Plausibilität und dann rauszuschicken. Aber man soll es ja wirklich auf Herz und Nieren prüfen können. Und da muss man sich diese Knochenarbeit angetan haben. Deswegen, also meine Empfehlung ist, Umgang mit den Tools lernen, aber am Anfang eher so als Brainstorming, um die eigene Recherche auch zu verifizieren. Ja. Wir haben auch Anwälte, die das Tool so einsetzen. Die sagen, dass sie recherchieren schon selbst, aber sie geben es dann auch noch bei uns ein. Und wenn da das Gleiche rauskommt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass das es stimmt, passt, weil unwahrscheinlich, dass beide quasi dasselbe falsche Ergebnis generieren quasi. Und wenn es abweicht, muss man halt schauen, wer recht hat oder vielleicht haben beide nicht recht. Aber ich glaube, wenn man es so einsetzt, kann man selber die ganzen Methoden noch erlernen und dann, je besser man geworden ist, dann sich auch immer mehr auf die KI verlassen quasi, mit halt natürlich noch einer Prüfung, aber selbst quasi die eigene Effizienz zu boosten. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass man halt einfach das, was wir alle lernen mussten, nach wie vor auch lernt. Ja. Und dazu halt eine KI-Kompetenz.
Aber das bringt mich jetzt auf eine Idee. Wäre es möglich oder würde es Sinn machen, wie bei so einem Netflix-Abo, da kann man ja so eine Kindersicherung machen, dass nicht alles freigegeben ist. Also wäre es sinnvoll, eigentlich so eine Konzi-Sicherung einzubauen in ein KI-Tool, dass nicht alle Funktionen freigeschalten sind? Also könnte man es überhaupt so sinnvoll steuern, dass man sagt, hey, wir stellen das als Kanzlei natürlich zur Verfügung, aber ich will eben nicht, dass die Konzis jetzt sagen, ja passt, ich gebe das da ein, lalala, hinter mir die Sinnflut wird schon passen. Also wäre das denkbar?
Wäre auf jeden Fall so technisch ohne weiteres denkbar, praktisch sicherlich auch.
Jetzt habe ich euch auf eine Geschäftsidee gefragt.
Ja, vielleicht. Ich meine, man müsste es halt flexibel halten, ne? weil es hin und wieder wird es natürlich notwendig sein, dass auch eine Konzipientin, wenn es halt schnell gehen muss, einfach da jetzt voll von diesem Effizienzgewinn profitiert.
Deswegen sage ich ja, ist jetzt nur mal laut gedacht, aber irgendwie, weil das sehe ich auch in der Zusammenarbeit mit so vielen Kanzleien, dass ja eben diese Angst besteht, dass sich die Anwärterinnen und Anwärter manchmal auch völlig, also nicht zu Recht, dass die sich nicht mehr drum scheren und halt einfach alles nur mehr prompten und eingeben und ChatGPT und whoever wird schon richten.
Ja. Ja.
Aber vielleicht kann man ja da eigentlich ein bisschen das managen oder zumindest.
Ja, man könnte sich schon überlegen, ob man da wirklich so einen anderen Modus quasi einführt, der halt dann auch einmal quasi deaktiviert werden kann, wenn es halt einmal doch anders ist, aber quasi so ein bisschen einen Lernmodus,
Oder auch für die Uni eigentlich, schon für Studenten
auch für
und
die
so
Unis,
weiter.
Ja. Ja. Na, ist ein sehr interessanter Gedanke, ja.
Gern geschehen. Da sieht man nichts, ist geskript, das ist alles live. Ist mir gerade einfach so eingefallen, weil wir gesprochen haben. Aber kommen wir jetzt zu den Funktionen. Also wie verwendet denn eine Kanzlei oder eine Anwältin, ein Anwalt jetzt per se Associate richtig, sodass es effizient funktioniert?
Also Einer der Haupt-Use Cases ist einmal die juristische Ersteinschätzung. Ja, das heißt, man hat einmal ein Thema am Tisch, wo man jetzt nicht der ultimative Experte ist, ja. Oder hat irgendeine Rechtsfrage, die sich halt am Rande stellt, wo man jetzt quasi bei Null beginnen müsste. Mm. Ganz bei Null beginnt natürlich ein Anwalt jetzt nie, aber also irgendeine Intuition hat man dann schon.
Ja.
Aber in einem Rechtsgebiet, in dem man sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennt, ja, kann man einmal einen sehr guten ersten Einstieg ins Thema bekommen. Also ich vergleiche das gerne eigentlich mit dem Blick in den richtigen Kommentar, ja, auf die richtige Kommentarstelle.
Mhm.
Also was machen die Kommentare? In den allermeisten Fällen geben sie die Judikatur wieder und das, was andere Kommentatoren geschrieben haben. Nicht, sie bereiten quasi die Rechtslage auf und dann gibt der Kommentierende dann am Ende vielleicht noch seine eigene Meinung wieder. Aber im Wesentlichen ist es eine Aufbereitung eben der Rechtslage. Und früher hat man eben so recherchiert, dass man in die Kommentare geschaut hat und irgendwo einen Absatz gefunden hat, gesucht hat, wo halt genau das Rechtsproblem behandelt wird, das man gerade hat. Und das erspart man sich halt jetzt in vielen, vielen Fällen, ja, weil man ein Sprachmodell hat, das eben die ganze Judikatur quasi instantly aufbereitet, wenn man die Frage stellt. Und man kann sich dann durch Folgefragen eben weiterhandeln, wie man halt im Kommentar dann weiterblättern würde und so, ja. Und sich gleich auch vergewissern, dass das stimmt. Muss man bei einem Kommentar ja eigentlich auch machen, weil auch da kommt es zu Fehlzitaten zum Teil. Natürlich eher selten, aber man muss letztlich überprüfen, ob das tatsächlich auch die Rechtslage ist und nach wie vor gilt. Ja, kann ja veraltet sein, kann neue Rechtsprechung geben dazu. Also das musste man davor auch machen und muss man jetzt nach wie vor. Das heißt, es ersetzt bis zu einem gewissen Grad den Kommentar. Es gibt einem eine schnelle juristische Ersteinschätzung zu Themen, in denen man nicht so vertraut ist. Aber es hilft auch in Themen, in denen man vertraut ist. Weil man sehr, sehr schnell einfach sich einen Textbaustein generieren lassen kann und extrem schnell weiß, ob das stimmt oder nicht. Ja. Also wenn eine Anfrage kommt von einem Mandanten, der halt irgendwie schnell einmal eine Rechtsfrage beantwortet haben möchte und man eh genau weiß, was die Antwort ist, muss man ja trotzdem hinsetzen, das mal formulieren und allenfalls die OGH-Judikate auch noch zitieren und so weiter. Und das kriegt man halt jetzt binnen Sekunden, wirft einen Blick drauf, weiß sofort, dass es stimmt und kann es abschicken. Ja. Und genauso eben auch in Schriftsätzen, wo man sich Argumente generieren lassen kann für einen eigenen Rechtsstandpunkt oder widerlegen lassen kann. Das geht dann sehr, sehr schnell. Ja.
Magst du vielleicht auch ganz kurz, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, jemand kennt das Tool noch gar nicht. Ja. Wie schaut das aus? Also das Interface, ist es ein Chat?
Ja,
oder
ja,
es ist ein
Chat, wobei wir uns da jetzt immer mehr auch davon wegentwickeln, das weiterentwickeln. Aber es ist eine App, die kann man über den Browser einfach ansteuern, associate.at, kann sich innerhalb von weniger als einer Minute registrieren und schon loslegen. Ja, wir vergeben sehr großzügige Testzeiträume und da gibt es halt verschiedenste Abo-Modelle mit so geringer Bindung wie möglich.
Ja.
Also uns ist das auch sehr wichtig. Und genau, da kann man schon loslegen und hat dann ein Chat-Interface, wo man Rechtsgebiete auswählt, Rechtsfragen stellt, Antworten kriegt mit
Welche
Quellenangaben.
Welche Rechtsgebiete gibt es denn eigentlich?
Alle österreichischen Rechtsgebiete inklusive Unionsrecht. Ja.
Okay.
Genau, wobei man eben eine Auswahl treffen muss zwischen letztlich Privatrecht, Strafrecht, Steuerrecht, öffentliches Recht und das Unionsrecht ist da mit enthalten in den einzelnen Rechtsgebieten. Wir haben auch eine Auflistung der enthaltenen Rechtsgebiete und haben eine kuratierte Wissensdatenbank, wo wir uns eben genau überlegt haben, wie man das Wissen aufbereiten, verknüpfen, sortieren muss. Und wie man Sprachmodelle anweisen muss, damit sie damit auch juristisch, methodologisch korrekt umgehen. Ja? Und dann wird dieses Wissen, wenn der User eine Frage stellt, wird dieses Wissen extrahiert und Sprachmodellen übergeben. Die laufen auf europäischen Servern. Das ist aktuell Anthropic Claude 4.5. Das läuft auf einem Server der Google Cloud.
Da steigen jetzt sowieso alle aus.
Aber es ist jedenfalls so ausgestaltet, dass es compliant ist, ja. DSGVO technisch und auch standesrechtlich. Ja. Mhm. Wir haben auch eine Kooperation mit der anwaltlichen Standesvertretung, mit dem österreichischen Rechtsanwaltskammer, da auch eine Compliance-Checkliste da unterschrieben und genau beschrieben, welche technisch-organisatorischen Maßnahmen. Also unterm Strich, bei uns wird alles verschlüsselt und wenn nötig pseudonymisiert und alles bleibt in Europa und so sind wir überzeugt davon, dass wir compliant sind.
Ja, das ist ja dann auch der signifikante Unterschied. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr vielen Kanzleien oder Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten nicht bewusst, dass man, wenn man das auf ChatGPT alles hochlädt, das ist halt überhaupt nicht.
Nein, es gelangt halt in die USA. Es ist datenschutzrechtlich eine Drittstaatsübermittlung. Ja. Wenn da personenbezogene Daten enthalten sind, dann ist es noch schwieriger, eine Rechtfertigung zu haben nach DSGVO. Und das bedeutet halt, dass man jetzt so wirklich die Arbeit mit Mandaten oder an Mandaten mit ChatGPT halt nicht standesrechtskonform machen kann. Ja. Also außer man schwärzt alles und stellt nur abstrakte Rechtsfragen. Bei uns ist es ja auch möglich, dass man ganze elektronische Akten auf unseren Server lädt, verschlüsselt, dort ablegt und dann eben das eigene Wissen isoliert befragt oder anhand der Rechtslage prüfen lässt und davor aber auf unserem Server pseudonymisiert. Okay. Ja. Und dann bleibt das aber auch wird das nur in Sprachmodelle auf Servern in der Europäischen Union eingespeist. Okay. Ja. Also das, wenn man jetzt ChatGPT oder auch wenn man Anthropic, Sonnet oder welche Basismodelle auch immer man nimmt, es geht immer nach Amerika. Also man braucht Anbieter wie uns, die europäische Server quasi anmieten, wo diese Sprachmodelle laufen.
Wie funktioniert das jetzt mit den Akten, elektronischen Akten? Habt ihr Schnittstellen zu den gängigen Systemen oder
angedacht,
wie?
Aber im Moment ist es so, dass man den elektronischen Akt eben händisch hochladen müsste. Okay. Ja, man kann aber auch sehr viele Dateien gleichzeitig hochladen. Mhm. In Kürze gibt es auch eine organisationsweite Wissensdatenbank. Das heißt, da kann man wirklich eben für die ganze Organisation, Kanzlei,
das heißt, man
Akten
macht
hochladen.
Knowledge Management über euer Tool.
Genau, ja. Also und kann dann quasi, da können dann alle Anwältinnen, Konzipientinnen quasi auf die Wissensdatenbank zugreifen, das isoliert befragen, wo habe ich das und das Muster oder wo in welcher Richtlinie steht das und das von uns oder ich weiß nicht, generieren wir halt einen Ausschnitt für eine Klagebeantwortung, kann man gemeinsam dann an der Klagebeantwortung.
Okay, das heißt, man baut sich das selbst auf mit eigenem Wissen, füttert man das System und dann haben alle Zugriff drauf. Okay, das ist ja ein mega Mehrwert für so viele Kanzleien, weil das ist ja immer so ein ewiges, ewiges Drama in den Kanzleien.
Das ist ein sehr interessantes neues Feature, das bei uns kommen wird. Aktuell ist es, hat jeder sein eigenes Wissen, das er berücksichtigen kann und eben isoliert befragen kann oder auch anhand der Rechtslage prüfen lassen kann. Ja. Und eine große Erweiterung, die auch kommen wird, ist ein sehr ausgefeiltes agentisches System. Das bedeutet, dass halt wir dann KI-Module haben, die Entscheidungen treffen, ob man jetzt weiter recherchieren muss, wo man hineinschauen muss, welche Rechtsgebiete, welche Dokumente relevant sind, damit die Antworten noch genauer und besser werden. Und wir arbeiten gerade intensiv dran, dass auch wirklich fertige Dokumente rauskommen, die dann aber auch gesetzmäßig ausgeführt sind. Also zum Beispiel Schriftsätze, wo man sich als Anwalt eine Berufung generieren lassen kann.
Oh, wow.
Aber nicht so wie bei jetzt ChatGPT, wo halt dann so mehr oder weniger ein Kauderwelsch rauskommt, sondern wirklich gesetzmäßig ausgeführte Beweisrügen, weil wir halt dem Sprachmodell mitgeben, wie so eine Berufung zum Beispiel ausschaut oder andere Schriftsätze und irgendwann dann auch Verträge. Und genau, das wird dann so umgesetzt mit eben Mustern, die wir bereitstellen. Und die Anwälte können dann mit unserer App in Interaktion treten. Es wird halt dann abgefragt und gemeinsam wird dann die Berufung erarbeitet und dann kriegt man ein Word-Dokument und kann das noch selber quasi nochmal überprüfen, Feinschliff und dann kann man es einbringen. Ja.
Cool.
So, sollen da die ersten Schriftsätze generiert werden können und dann irgendwann auch Verträge.
Nicht schlecht. Es klingt das eigentlich schon ziemlich umfangreich und wie ein bisschen Magic. Was kostet diese Magic eigentlich?
Also aktuell von, beziehungsweise die Module, die es jetzt gibt, die beginnen bei 39 Euro bis 99 Euro pro Monat. Ja. Je nach Abfragen, ja. Hintergrund ist, dass wir selbst auch direkte Kosten haben, wenn wir eben diese Abfragen tätigen, weil also unser Mehrwert ist eben diese Wissensdatenbank, die Aufbereitung und die Wissensextrahierung.
Ja.
Wir verwenden Sprachmodelle der großen Anbieter. Selber Sprachmodelle anzutrainieren, halte ich für sehr ineffizient und kostet halt Millionen bis Milliarden. Ja. Und wenn man es dann fertig trainiert hat, gibt es wieder ein besseres. Also ich glaube, da kann man kaum Schritt halten. Machen auch die wenigsten. Deswegen, wir verwenden diese Sprachmodelle in einer Art und Weise, dass es compliant ist und standardsrechtskonform und haben damit direkte Kosten, wenn Abfragen getätigt werden. Deswegen gibt es bei uns eben verschiedene Pakete, abhängig von den Abfragen, die User machen, zwischen 39 und 99 Euro. Die wird es auch so weiterhin geben. Und wenn dann eben diese neuen Module dazukommen und ganze Berufungen und so rauskommen, wird es da Kontingente geben in den bisherigen Paketen und halt dann die Möglichkeit, da noch aufzustocken. Aber da sind wir gerade so in der Entscheidungsfindung, wie wir das alles genau machen. Ja.
Okay, spannend. Aber es gibt dann schon auch noch so Kanzleipakete oder sind das?
Das, was es momentan gibt, wird es auch weiterhin geben und daran wird sich jetzt auch nichts ändern, aber es kommt dann noch mehr dazu einerseits und es wird halt noch flexibel die Möglichkeit geben, weitere Pakete dazu zu buchen.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr jetzt auch extra etwas noch für Steuerberater? Es hören ja auch so ein, zwei Steuerberater. Ja, so deswegen frage ich da jetzt auch mal in deren Interesse. Extra für Steuerberater habt ihr auch Pakete, oder?
Ja, genau. Es gibt dann noch ein eigenes Steuerrechtsmodul. Cool. Das ist günstiger und enthält dann eben nur das Steuerrecht.
Okay. Aber bei den Anwälten ist alles dabei?
Bei den Anwälten ist auch das Steuerrecht dabei. Genau, okay, ist alles dabei. Ja.
So motiviert der Anwälte wie der Philipp, die auch nebenbei Steuerberater sind.
Ja, genau.
Ja, haben wir alles. cool. Und was würdest du jetzt sagen, weil das ist immer die große Frage in den Kanzleien. Es gibt ja jetzt doch einige Anbieter. Ja? Es hat nicht der einzige am Markt. Ja. Und was ich so mitbekomme, ist das große Fragezeichen einfach nur stehen. So, ja, was können die und warum kosten die so viel und warum kosten die so viel? Und die behaupten, dass sie das ja auch können. Warum kann das nicht? Also wie bringen sich Kanzleien überhaupt in die Situation, entscheidungsfähig zu sein, welches Tool zu ihnen passt? Also wie kann jetzt ein Zuhörer, eine Zuhörerin überhaupt entscheiden, ich glaube, Social, das ist das, was wir wirklich brauchen.
Ja, also ich glaube, man muss unser Tool einmal abgrenzen gegenüber den ganzen Basissprachmodellen. Da rede ich von ChatGPT, Claude, Google Gemini, DeepSeek, Qwen und die chinesischen Modelle einerseits und gegenüber spezialisierten Anbietern, die es in Österreich gibt, die das was Ähnliches machen wie wir. Ja.
Ja.
Wenn man es einmal jetzt gegenüber ersteren abgrenzt, ChatGPT und so, muss man sagen, dass dort, also einerseits die Compliance einfach nicht passt.
Ja, das haben wir schon gesagt.
DSGVO, Standesrecht. Und dass das einfach halt, dass man da große Risiken hat, halluzinierte Antworten zu bekommen, wo halt Aktenzeichen vom OGH einfach erfunden werden. Also das alles schon gehabt. Unlängst auch sehr medienwirksam als Negativbeispiel aufgefallen. Ja. Das passiert einfach, wenn man eben nicht spezialisierte Tools verwendet. Das heißt, man hat einfach jedenfalls große Qualitätseinbußen. Ja. Und dann gibt es die spezialisierten Tools. Da muss man sich eben Preis und Leistung genau anschauen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass wir da am besten abschneiden. Aber auch leistungstechnisch am besten abschneiden. Also das ist sonst der Marktfeedback. Dadurch, dass wir eben die Anwaltskanzlei im Hintergrund haben, die das kuratiert und die ganze Zeit prüft, haben wir tatsächlich eine sehr strenge Evaluierung. Also wir arbeiten sehr viel mit Musterlösungen und schauen uns eben an, bewerten den Output und steigen auch nicht um auf andere Konfigurationen, ohne sicher zu sein, dass es besser wird. Nämlich in the grand scheme of things, ja. Also es kann immer sein, dass eine Antwort falsch ist, ja. Aber man muss halt eine signifikante Stichprobe entnehmen und sagen können, okay, mit dieser Konfiguration wird es insgesamt statistisch gesehen besser. Ja. Und da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und glauben, dass wir qualitätsmäßig da ganz vorne sind. Eben weil wir auch sehr spezialisiert sind auf die geltende Rechtslage. Mhm. Ja. Wir sehen es als Vorteil, dass wir keine Literatur drinnen haben, wo eben vieles wieder gekaut wird.
Und, ja, das ist und ja halt auch ein Punkt, was ja viele sagen. Ja. Literatur, da haben wir ja die Konkurrenz, die greift auf die eigene Literatur auch zurück.
Ja, zum Teil auch wieder nicht, ja. Zum Teil ist da die Literatur dann auch gar nicht enthalten. Mhm. Aber sofern sie enthalten ist, ist es halt Fluch und Segen zugleich, weil da auch alte Literatur drin ist, Literatur verschiedenster Güte, und das Sprachmodell verwirrt werden kann und dann vielleicht nicht den OGH heranzieht, sondern einen Predoc-Assistenten aus den 90er Jahren oder so, ja. Das heißt, wenn man wissen will, was die geltende Rechtslage ist, ist unser Tool jedenfalls zu empfehlen, ja. Wenn man wissenschaftliche Abhandlungen und eine Habilitationsschrift verfassen möchte, dann braucht man natürlich Literatur, und auch wenn man eine Revision an den UGH oder an den VWGH schreiben möchte, wird man sie auch brauchen in der Regel. Aber wir sagen, in mehr als 95% der Fälle kommt man ohne Literatur mit unserem Tool zum Ziel. Ja. Also Qualität, dann Compliance, haben wir eh schon drüber gesprochen, wo wir glauben, dass wir auch ganz vorne mit dabei sind. Und letztlich, was uns, glaube ich, wirklich abhebt, sind die Funktionalitäten, weil es bei uns eben auch diese eigene Wissensdatenbank gibt, wo man eigenes Wissen anhand der Rechtslage prüfen lassen kann und in Kürze auch tatsächlich ein umfassender Assistent zur Verfügung gestellt wird, der auch eben Berufungen oder Klagen und Beantwortungen generiert, ja.
Okay. Gibt es jetzt eine Sache, wo du ehrlich sagst, gut, das sind wir jetzt nicht so gut wie die Konkurrenz? Gibt es irgendeine kleine Sache, wo man sagt, boah, das funktioniert irgendwie bei denen besser oder da, oder das machen wir auch, oder sagst du wirklich, na, in jeder Hinsicht?
Ja, oder also in irgendeiner anderen Anwendung. Das, was ich angesprochen habe, also wenn es halt um Literatur geht, ja, also da sind wir natürlich, also wenn ich jetzt tatsächlich mich mit eben wissenschaftlichen Abhandlungen beschäftigen möchte, wenn ich abweichende Meinungen wissen möchte, wenn ich gerade ein Rechtsmittel verfasse und mich gerade gegen die Rechtsansicht des Berufungsgerichts wenden möchte, mit halt, sagen wir, der herrschenden Literatur, ja, wie sie ja immer wieder der Fall ist, ja, wo es eine herrschende Lehre gibt und eine abweichende Rechtsprechung oder vielleicht noch gar keine Rechtsprechung des OGH, dann wird man mit unserem Tool nicht ganz zum Ziel kommen, weil wir die Literatur nicht drin haben. Ja. Die Frage ist halt, ob man mit den anderen Tools ganz zum Ziel kommt. Man wird jedenfalls nicht ein Tool alleine in so einem Fall verwenden können, weil man braucht ja die gesamte Literatur und die hat ja sowieso niemand. Ja.
Ja.
Also bei den 4-5 Verlagshäusern in Österreich kocht jeder sein eigenes Süppchen im Endeffekt. Und insofern kommt man mit einem Tool eh nicht aus. Und uns wird halt gesagt, Feedback, dass man mit unserem Tool sehr, sehr weit kommt und in den allermeisten Fällen gar nicht mehr in die Literatur reinschauen muss. Aber natürlich gibt es Fälle, wo man es braucht.
Ja. Ja.
Und da, das ist sicherlich, wie ich gesagt habe, Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ja. Manchmal wünscht man sie sich und manchmal ist man froh, dass man so wirklich auf den Punkt kommen kann mit der geltenden Rechtslage und den höchstgerichtlichen Entscheidungen.
Mhm. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, euer Produkt wird ständig entwickelt und es kommt immer was Neues dazu. Wie funktioniert denn das dann eigentlich mit der Abrechnung für die Leute, die es jetzt schon haben?
Ja, uns ist natürlich ganz wichtig, also das muss natürlich so sein, auch rein vertragsrechtlich, dass niemandem was weggenommen wird.
Ja.
Das heißt, es muss das, was man halt abonniert hat, das muss bleiben. Und wenn was Neues dazukommt, dann wäre jetzt unser Ansatz, den Usern mit den bisherigen Preisen auch noch mehr zu geben. Mhm. Ja, also da kommt echt was Neues dazu, was man davor nicht hatte, und ohne dass sich der Preis jetzt jedenfalls erhöht. Aber natürlich, dadurch, dass wir eben diese direkten Kosten haben, die ich schon beschrieben habe, wird es da Abfragelimits geben. Ja. Also wir denken jetzt gerade daran, dass man eben, wenn man eben dieses eine Berufung zum Beispiel jetzt generiert, dass man halt eine gewisse Anzahl inkludiert hat in den bisherigen Preismodellen, ja, und dann halt die Möglichkeit hat, da flexibel noch Kontingente dazu zu kaufen, ja. Aber da sind wir noch am Sondieren. Wichtig ist, dass natürlich alles, was bisher enthalten war, weiterhin enthalten ist und etwas mehr. Und wenn man dann viel mehr haben möchte, dann wird man halt noch was zukaufen müssen. Okay. Ne?
Jetzt arbeitet ihr sehr viel mit Feedback. Ja?
Ja.
Was sind denn so Praxisbeispiele, wo ihr jetzt anhand des Feedbacks wisst, da funktioniert euer Tool wahnsinnig gut?
Ja. Ja, also wie gesagt, bei juristischen Ersteinschätzungen, wo mit dem Tool auch richtig umgegangen wird, ja, wo ausführlich gepromptet wird, im richtigen Rechtsgebiet gepromptet wird, wo eine gewisse Übung einfach schon vorhanden ist, ja, und man sich Textbausteine für E-Mails und Schriftsätze und Verträge generieren lässt, und wo auch einfach die menschliche Prüfung vorhanden ist und funktioniert.
Ja.
Ja. Und wo auch die Expectations gut gemanagt sind. Ja. Mhm. Also es gibt User, die geben 3 Fragen ein und haben vielleicht Pech und eine der Fragen ist nicht ganz perfekt beantwortet.
Mhm.
Und die sagen, ja, also keine Trefferquote von 100% brauche ich nicht. Ja.
Mhm.
Und dann gibt es andere User, die da ganz andere Erwartungen haben. Die sagen, okay, das ist ein Tool, das arbeitet mir zu, ich muss das prüfen. Wenn eine Konzipientin zu mir kommt und mir was gibt, muss ich das auch überprüfen, dass die Trefferquote auch nicht 100%. Ja. Und das nehme ich in Kauf.
Ja.
Was man halt sieht, wenn man sehr, sehr viele Anfragen stellt, konvergiert das halt gegen die richtige Trefferquote. Ja. Und wir haben da Kunden, die unser Tool mit 3000 Anfragen getestet haben, ja. Auch gegen andere Tools und sich dafür unser Tool entschieden haben. Da zeigt sich halt dann die wirkliche Stärke, wenn man es sehr, sehr oft und über einen längeren Zeitraum einsetzt. Ja. Wenn man es nur punktuell macht, kann es natürlich sein, dass einmal nicht die perfekte Antwort da ist und man gar nicht den wirklichen Mehrwert erkennt. Ja. Also man muss sich einfach trauen, muss es einsetzen, man muss sich dessen bewusst sein, dass es halt kein perfektes Tool ist. Sprachmodelle sind nun mal nicht perfekt, schon aufgrund der Architektur können sie gar nicht perfekt sein. Und wenn man da gemanagte Expectations hat und gewillt ist, da auch zu überprüfen und einen gewissen Mut zur Lücke auch hat, der halt natürlich mit den Pflichten als Anwalt auch vereinbar ist,
ja,
aber den braucht man ja auch natürlich, dann macht man damit gute Erfahrungen, ja. Das würde ich immer so sagen, ja.
Ich nehme mal stark an, dass ihr in der Kanzlei bei GSV ja auch Software verwendet.
Mhm.
Inwiefern haben sich die Arbeitsabläufe oder generell, ich weiß nicht, Onboarding-Prozesse von Mandanten, was auch immer, wie haben sich die verändert? Oder was habt ihr anpassen müssen? Weil ihr seid ja auf der Seite ja dann doch auch Anwälte, die ja auch Mandantinnen und Mandanten haben, die eben sagen, gut, unsere Rechtsabteilung ist jetzt auch mittlerweile schon stark, weil wir haben euer Associate, also warum brauchen wir jetzt GSV eigentlich noch? Inwieweit habt ihr euch da angepasst?
Ja, also da sind wir noch gerade mittendrin.
Mhm.
Ja, das sind natürlich etablierte Strukturen, an denen man arbeiten muss. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja.
Aber natürlich steht das Stundensatzmodell generell in Frage.
Mhm.
Ist jetzt eh der Dauerbrenner im Moment.
Ja.
Und auch damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Ja, aktuell ist es jetzt nicht so, dass wir komplett neue Abrechnungsmodelle haben,
ja,
aber wir arbeiten einfach effizienter. Wir können in kürzerer Zeit billiger eben erste juristische Einschätzungen geben, beziehungsweise juristische Einschätzungen, fundierte geben, nachdem wir halt eine erste Einschätzung vom Associate bekommen haben, das geprüft haben, kommen wir einfach natürlich auch als Kanzlei schneller zum Ziel und können billiger anbieten, ja. Was die internen Abläufe anbelangt, ist es jetzt oft auch so, dass dann eben der Konzipient, wenn man halt eine Frage zum Recherchieren gibt, die Associate-Antwort mitschickt zum Beispiel, ja, die schon quasi vorgeprüft wurde, und man wirklich darauf aufbaut, ja, bis hin zu Mandanten, deren E-Mails damit weitgehend beantwortet wurden, ja, das wird dann auch offengelegt, ja, dass das quasi eine erste schnelle Antwort ist, mit Hilfe der KI, natürlich immer geprüft, ja, aber immer ist immer die Frage natürlich, wie schnell es gehen soll, ja. Und wie es so oft ist, da ruft halt der Mandant an und sagt, bitte, jetzt Mut zur Lücke, ich brauche jetzt eine schnelle Auskunft, ja, ich nagel dich eh nicht fest, bitte gib mir das in den nächsten 20 Minuten, ja, weil er halt gerade am Weg ist zur Vorstandssitzung oder so. Da muss man halt mit den vorhandenen Ressourcen nach bestem Wissen und Gewissen das in 20 Minuten hinkriegen. Und sowas ist halt jetzt einfacher mit solchen Tools, ja, schneller mal eine fundierte Antwort zu kriegen, ja.
Würdest du sagen, dass ihr mehr Mandatsanfragen bekommen habt, seitdem man weiß, dass GSV ja irgendwie auch da dahinter steckt und dass ihr da ja schon auch Pioniere dann seid als Kanzlei? Gibt es da jetzt Mandanten, die sagen, okay, zu denen gehen wir, weil sie eben so viel mit KI arbeiten, weil man davon ausgeht? Also bewerbt sie das auch extra oder
Ja,
wie läuft das?
Bis dato jetzt direkt noch nicht so viel wahrscheinlich. Also zumindest, dass es offensichtlich so ist, ja. Aber wir haben halt natürlich schon eine gewisse Sichtbarkeit jetzt am Markt, und glauben, dass es da diese Spillover-Effekte gibt und immer mehr auch geben wird, ja. Aber ja, also wir haben halt unsere etablierten Mandate, und das Geschäft läuft gut, ja. Und ich glaube, dass da noch einiges drin ist, ja. Aber ich meine, es braucht halt natürlich auch
Ja,
Zeit, bis es sich
klar.
herumspricht, und genau. Also es wird auch natürlich jetzt immer mehr einen Bedarf geben für Beratung genau in dem Bereich, ne? KI-Verordnung, was, welche Pflichten es da gibt und so weiter, und wie man KI richtig einsetzt, ja. Also da wollen wir auch Schulungen anbieten, abseits vom Associate, ja, weil auch wenn man andere Tools verwendet, man braucht einen Fortbildungsnachweis nach der KI-Verordnung, ne, ist man verpflichtet, sich da fortbilden zu lassen, oder die eigenen Mitarbeiterinnen, und das wollen wir auch anbieten, ja, zum Beispiel.
Was würdest du sagen, wenn eine Kanzlei wirklich noch gar kein Tool wirklich verwendet, also die einzelnen Anwälte vielleicht, aber sagen wir eine mittelständische Kanzlei, jeder macht so sein eigenes Ding in den Teams, und jetzt einigt sich die Kanzlei drauf, okay, wir verwenden jetzt ein Tool, wir wollen Associate verwenden. Wie viel Zeit sollte sich diese Kanzlei nehmen, um dieses Tool richtig zu integrieren? Oder was hängt denn da eigentlich dran an diesem, ja, wir verwenden jetzt dieses Tool, damit das wirklich gescheit funktioniert?
Ja, also da sollte man sich schon auf jeden Fall Zeit nehmen. Wie viel konkret hängt dann eben davon ab, wie viele Leute man draufsetzt, ja, und was man jetzt genau integrieren möchte. Denkbar ist da ja sehr, sehr viel, auch gerade mit dieser Company Database, wo man eigentlich das ganze Kanzleiwissen auch verfügbar machen könnte und bearbeitbar in unserem Assistenten. Ich glaube, es empfiehlt sich auf jeden Fall, das Tool gründlich zu testen, für die eigenen Anforderungen, und da sind wir eben auch sehr großzügig, was Testzeiträume anbelangt, ja, unverbindlich. Wir geben gerne natürlich Vorstellungen des Tools, machen auch gerne KI-Schulungen
Also das
dazu.
bietet ja schon
Das
auch
würden wir
an.
also die Vorstellungen sowieso, wirklich KI-Schulungen sind jetzt im Kommen, ja.
Glaube,
Das
das ist
sollte man auf
ganz
jeden
wichtig.
Fall, ja, das sollte man auf jeden Fall mit bedenken, wenn man als Kanzlei jetzt ein Tool einführt. Und idealerweise benennt man einen Verantwortlichen, der quasi so diese Legal Operations managt, ja, und eben halt schaut, okay, wird das Tool eingesetzt, wo hakt's, ja. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Gibt's ja in den Rechtsabteilungen schon Legal Operations Manager, eh auch schon seit längerer Zeit. Das ist eine wichtige Position. Und das muss in den Kanzleien halt bei diesen ganzen Tools, die es gibt, braucht man auch jemanden, der das macht.
Ja. Ja.
Und das heißt wirklich eine verantwortliche Person, die dann zum Beispiel entscheidet, okay, welche Dokumente werden da hochgeladen, was sind da unsere internen Anforderungen mit der Pseudonymisierung, wird das ordentlich gemacht, dass da keine personenbezogenen und vertraulichen Infos die Kanzlei verlassen, ja. Solche Dinge, Qualitätssicherung und dann einfach auch schaut, wird's verwendet, warum wird's nicht verwendet, was muss man tun, damit es noch wieder verwendet wird, ja.
Okay.
Oder ist es vielleicht einfach nicht das Tool für unsere Kanzlei, ja? Aber ich glaube, dass es sich empfiehlt, jedenfalls ein KI-Tool einzusetzen, weil es einfach alle machen werden.
Ich glaube, es ist wichtig, am Wettbewerb irgendwie teilnehmen zu können. Ja. Sonst ist man raus, ja.
Ja.
Jetzt hast du schon so oft angesprochen, dass ich so großzügig seid, was Testlizenzen angeht. Was bedeutet das? Wie lang ist eure Testphase normalerweise?
Also ohne weiteres, wenn man sich anmeldet bei uns, kann man mal ohne weiteres eine Woche unverbindlich testen, ohne irgendwas außer Registrierung gemacht haben zu müssen.
Mhm.
Wir haben eine Kooperation mit der österreichischen Rechtsanwaltskammertag, über die alle Anwältinnen und Anwälte 3 Gratismonate kriegen. Ja?
Mhm.
Das heißt, einen Lizenzvertrag mit uns eingehen und die ersten 3 Monate nichts zahlen, ja?
Okay.
Aber auch zum Ende dieser 3 Monate kündigen können. Wirklich final nichts zahlen müssten. Ja. Und wir vergeben auch sonst bei Interesse gerne längere Testzeiträume, ohne dass man jetzt mal überhaupt irgendwas unterschreiben muss. Also einen Monat.
Dann bin ich gleich frech und komm schnorren, ja. Also was können wir rausholen für die Lobpreneurs, die zuhören?
Ja, also ich würd vorschlagen, einen einmonatigen Testzeitraum, ohne jetzt irgendwie großartig einen Vertrag unterzeichnen zu müssen und irgendwelche internen Freigabeprozesse machen zu müssen. Das heißt, das Einzige, was man machen muss, ist, dass man sich bei uns registriert, weil man braucht ja einen eigenen Bereich mit einem eigenen Verlauf und so weiter.
Ja.
Also, da kommt man nicht drum rum. Es ist aber ein kurzer Prozess, einfach mit der E-Mail-Adresse und bestätigt. Mail ist man drin.
Okay.
Und wenn man da einen Promocode eingibt, ich weiß nicht,
also
was das sein.
Genau. Lobpreneur einfach.
Lobpreneur zum Beispiel, ja.
Passt.
Dann nehmen wir den.
Du hast es jetzt gesagt, ja. Also es muss, wenn du jetzt zurückkommst ins Büro, musst du diesen Promocode schon installieren.
Ja, das machen wir.
Also für alle Hörerinnen und Hörer gibt es einen Monat for free Associate.
Ja, genau. Das machen wir.
Lavant.
Ja.
Sehr cool. Ja, hast du sonst abschließend noch irgendwelche wichtigen Infos oder irgendwelche Fragen, die euch ständig gefragt, werden, über das Tool oder zur zukünftigen Arbeit von Anwälten? Gibt's da irgendwas, was ganz oft vorkommt, Max? Magst du da vielleicht nochmal
Fragen,
sagen?
Ja. Also ich glaube, es ist einfach ein sehr großer Umbruch, in dem wir uns gerade befinden, und es gibt die Möglichkeit, an vielen Stellen mitzugestalten, auch für innovative Kanzleien, die sagen, okay, wir setzen jetzt voll auf KI, ja, und streamlinen unsere Prozesse und werden effizienter und bieten billiger an oder mit innovativen Preismodellen, ja. Und da gibt es einfach jetzt die Chance, auch Vorreiter zu sein,
ja.
Indem man sich da was überlegt, wie man da besonders effizient vorpreschen kann, ja.
Okay.
KI-Kompetenz aufbauen. Ich glaube, das wird das Um und Auf sein, dass man auch ein gewisses Verständnis dafür bekommt, wie das Ganze funktioniert. Ja. Was es eigentlich ist, wie was da im Hintergrund läuft, was es kann und was es einfach nicht können kann jetzt im Moment.
Ja.
Und auch längere Zeit nicht. Ich glaube, damit sollte man sich auseinandersetzen und halt mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auch. Und dann soll man einfach halt, denke ich, die Tools testen, einsetzen, schauen, wie weit man damit kommt, und sich dann sehr stark gleichzeitig auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Und wie gesagt, also ich glaube, das Verhandeln, das ist etwas, das wird die KI sehr lange nicht können.
Ja.
Und Anwälte, die das gut können und die das gut vermarkten,
ja,
und auf Strategie setzen und das alles auch kompetitiv anbieten können, die werden zu den Siegern zählen.
Skills. Ja, ja. Eine Frage ist mir jetzt noch eingefallen, eine Einschätzung. Gibt es deiner Meinung nach Rechtsgebiete, die unter Anführungszeichen leichter von der KI ersetzt werden können als andere? Oder wo mehr durch die KI geht, unter Anführungszeichen? Ich meine natürlich jetzt Rechtsgebiete, wo sehr viel Litigation dabei ist und so weiter. Hast du jetzt eigentlich schon gesagt. Aber würdest du sagen, okay, in einem Rechtsgebiet, da geht eigentlich schon sehr, sehr viel im Vergleich zu irgendeinem anderen.
Ja, also am stärksten sind wir sicherlich im Zivilrecht.
Ja. Ja.
Also so eigentlich im Kernzivilrecht,
ja,
sind wir sicherlich am stärksten mit unserem Assistenten. Ja, woran das genau liegt, ich glaube einerseits an der extrem hohen Qualität der OGH-Entscheidungen.
Mhm.
Ja. Diese wirklich so gut wie immer schaffen, halt sehr, sehr komplexe Rechtsfragen sehr verständlich abzubilden und darzustellen, ja. Und ich glaube, davon profitiert dann einfach ein Sprachmodell, ja,
mhm,
dass das so kompakt einfach in der OGH-Entscheidung, ja, unter der rechtlichen Beurteilung dargestellt wird. Also ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund dafür, warum es so gut funktioniert, ja, und vielleicht auch einfach, weil die Zivilrechtsgesetzgebung und einfach das ganze Zivilrecht einfach sehr konsistent ausgestaltet ist, sich sehr bewährt hat über viele, viele Jahre, das Kernzivilrecht.
Okay.
Aber ist natürlich ein haftungsintensiver Bereich. Das,
ja,
heißt, man muss natürlich in dem Bereich auch trotzdem sehr genau hinschauen, ja. Und das halt je haftungsintensiver, desto eher muss man natürlich noch genauer hinschauen. Potenziell sind alle Bereiche haftungsintensiv, aber es gibt halt natürlich gewisse Unterschiede. Aber von der Qualität her würde ich sagen, Zivilrecht.
Okay, cool. Gut, dann noch eine wichtige Frage. Kommst du zur nächsten Lawpreneur-Veranstaltung am 27.11.?
Ich habe erst heute erfahren davon, dass das am 27. ist. Ich möchte das sehr, sehr gerne und ich werde mein Allerbestes tun. Ich muss nur meinen Kalender noch schauen.
Passt.
Aber wenn es sich machen lässt, komme ich auf
jeden Fall.
Aber sonst
bist du dabei und dann können restliche Fragen dann auch noch gestellt,
ja,
werden. Okay, super. Abschließend noch, wo ist unser Zettelchen? So. Ich bitte dich, ein Zettelchen zu ziehen und mir deine ersten Gedanken dazu einfach grad raus zu sagen.
Grenzen, ja.
Grenzen,
Grenzen sehe ich darin, wenn es darum geht, wirklich Wertungen wirklich nachzuvollziehen. Ja, weil man dafür Lebenserfahrung braucht, ja, die KI nicht hat. Also was macht unser Assistent und was machen alle Sprachmodelle, die am Markt sind? Also damit ist ja gemeinhin die KI gemeint, ja. Sprachmodelle, sie haben aus einem riesigen Textkorpus gelernt, was das wahrscheinlichste nächste Wort ist, ja. Das heißt, sie haben halt nur Texte, aber nie gesehen, worauf diese Texte basieren und nie gelebt, nie strategisch denken gelernt quasi, ja. Und darin zeigt sich halt dann, das ist halt die Grenze der momentanen Technologie,
ja.
Ja? Und da wird es einen Menschen brauchen, der halt die Wertung wirklich nachvollziehen kann, die juristische Wertung.
Fein. Lass uns so stehen, hat super gepasst, würde ich sagen. An der Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit,
ja,
für die ganzen Insights.
Ja,
ich glaube, das war sehr, sehr lehrreich und hilfreich für die Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Und ich freue mich, wenn du am 27. dabei bist.
Ja, danke dir für die super interessanten Fragen.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannende Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.